Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben in der letzten Predigt bereits die ersten vier Verse aus Daniel 5 behandelt. Heute soll diese Predigt über die Verse 5 bis 30 gehen. Wir haben den Text bereits in der Lesung gelesen und ich möchte in dieser Predigt besonders auf einen Vers eingehen. Dieser Text ist nun voll von Informationen, aber ich möchte einen Vers besonders hervorheben. Es ist der letzte Vers. Das mag vielleicht überraschen, Daniel 5, Vers 30. Dort heißt es, in derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Das ist das Ende dieses Kapitels und das ist das Ende von Belsazar. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in Daniel 5 lesen wir eine Geschichte, die, wenn wir genau hingucken, grausam ist, die auch kein Happy End hat und die nicht diesen Charme hat, wie wir ihn aus den Geschichten kennen, die wir so mögen. Und wenn wir einmal schauen, wo diese Geschichte steht, in Daniel 5, direkt nach Daniel 4, dann steht diese grausame Geschichte nach der Geschichte einer wunderbaren Bekehrung, nämlich der Bekehrung des Nebukadnezars. Eben haben wir uns noch mit dieser wunderbaren Bekehrung von Nebukadnezar beschäftigt und jetzt auf einmal, plötzlich nur ein Kapitel später, lernen wir Gott kennen, der Belsazar kurz, hart und endgültig auslöscht. Vielleicht vergessen wir manchmal, dass Gott auch ein Ende für seine Geduld und für seine Langmut hat. Heute werden wir in diesem Wort darauf hingewiesen. Auf das Wie gehen wir später noch ein. Aber fällt es uns nicht auf, wie unberechenbar Gott an dieser Stelle ist? Wie wenig wir mit Mathematik und Logik die Dinge ergründen können? Einmal versendet er den Nebukadnezar als Rind mit einer Krankheit oder als menschliches Rind mit dieser Krankheit geistesverwirrt auf die Wiese zum Gras fressen. Und keiner weiß, was aus dem Nebukadnezar wird. Er verschwindet von der Bildfläche, frisst Gras, schläft draußen, oder wie es heißt, der Tau ist auf ihm des Morgens. Das heißt, er hatte keinen Unterstand, er schlief auf der Wiese, er ernährte sich von Gras. Und doch, dann wird er mit einer Gotteserkenntnis ausgestattet, mit einem Vertrauen auf Gott, seinem Wunder gleicht. Er kommt zurück in den Palast und nimmt diesen Gott an und versteht, dass er klein ist in den Augen dieses Gottes. Und er versteht, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und dann, nur eine Herrscherdynastie später, da sagt Gott einfach, für zu leicht befunden. Ende, aus, vorbei, gewogen, hat nicht gereicht, zu leicht. Vorbei, aus für Belsazar. Ist das nicht verwunderlich? Ist es nicht so, dass wir uns innerlich doch danach sehen, dass alles ruhig und schön und gut weitergeht und die Bekehrung, die nächste Bekehrung an die vorangegangene Bekehrung anschließen müsste? Ist es nicht dann umso erschreckender und überraschender, wenn dann das Ende anders ist? Ich möchte uns zunächst drei Fragen stellen und anhand dieser Fragen durch diesen Text gehen und erläutern, wie und warum Belsazar hier von Gott vernichtet wird. Die erste Frage ist, was hat eigentlich den Ausschlag gegeben? Was lastet gegen Belsazar? Was genau war das? Die zweite Frage, wie lange hat es eigentlich gedauert? Oder besser würde diese Frage lauten, was sollen wir eigentlich von Gott in dieser Geschichte denken? Und die dritte Frage an dieser Stelle, welche Rolle hat hier eigentlich Daniel? Oder was genau hat Daniel getan? Zunächst aber die erste Frage. Was hat den Ausschlag gegeben? Was lastet gegen Belsazar? Vielleicht, weil es einiges ist, das gegen den Belsazar spricht, erstmal eine Liste der Dinge, die gegen ihn sprechen. Erstens ist es das Zeugnis Nebukadnezars. Belsazar kannte Nebukadnezar. Er kannte auch seine Bekehrung. Zweitens ist es das Zeugnis der Mutter über Daniel. Drittens die Kenntnis des Tempelschatzes, der Gegenstände, die er nach Babylon bringen ließ. Fünftens sein Götzendienst. Und sechstens, bei alledem vielleicht übergreifend, er hatte den lebendigen Gott handeln gesehen. Lass uns von Beginn anfangen. Wie ist es denn mit den Menschen, die wir kennen, die eine Ahnung von Gott haben? Die irgendeine Ahnung, eine Vorstellung von Gott haben, die irgendwie ein Bild sich schon gemacht haben, das vielleicht oft gar nicht so falsch ist. Das vielleicht genau die Elemente enthält, die wir auch sehen, erkennen, Formulierungen, die wir vielleicht auch benutzen würden. Wie ist es denn mit den Menschen, die die gleichen Worte benutzen wie wir? Die Sätze sagen, die sich im Grunde gut anhören. Aber im Detail, da kommt oft Doppeldeutigkeit zutage. Kennen wir nicht auch viele Menschen davon, die in unserer Nähe sind, die sich vielleicht gar bei uns aufhalten, die vielleicht gar in die Gottesdienste kommen, die die Phrasen benutzen, die Sätze sagen, die uns gefallen. Vielleicht sind es sogar Pfarrer, Pastoren auf Kanzeln, die Formulierungen benutzen, die uns in den Ohren schmeicheln, die uns gut tun, die genau das sind, was wir erwarten. Ich wage einmal zu behaupten, dass keiner von uns heute Morgen nicht irgendjemand kennt, der so ist. Ich wage auch zu behaupten, dass es für jeden von uns sehr schwer ist, diese Menschen zu entlarven. Liebe Geschwister, nur ganz nebenbei, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum wir Theologen brauchen. Das ist der Grund, warum wir Menschen brauchen, die ihre Lehre enttarnen können. Das ist auch der Grund, warum wir Älteste brauchen, die Angriffe von außen auf die Gemeinde und die falsche Lehre enttarnen. Oft sind die Argumente der anderen gut, vielleicht hören sie sich sogar besser an. Und oft wird angeführt, dass es ja gar nicht so schlimm sein kann, wenn man mal ein bisschen falsch ist. Weil Gott ja doch Geduld hat. Ja, Gott hat Geduld. Dann wird oft ins Gefecht angeführt, dass Gott ja krumme Wege gerade macht und so weiter. Wir kennen all dies. Stimmt ja auch. Das ist sogar geistlich wertvoll, wenn man es recht versteht und wenn man es recht gebraucht. Es wird einem aber dann zum Verhängnis, wenn man es missbraucht. Und vor allem dann, wenn man es missbraucht, um die eigene Schuld schön zu reden. Da nimmt man der anderen vielleicht an, als Kompromiss geht man vielleicht auf etwas ein, was man zuvor schon immer abgelehnt hätte. Da passiert es vielleicht, dass man sagt, naja, die Pfarrerin ist doch gar nicht so schlimm. Sie hat sich doch so toll eingesetzt in der Gemeinde und seitdem blüht auch die Jugend auf. Ist es nicht toll, wie Gott mit unserer Gemeinde gütig ist? Es kann ja gar nicht so falsch sein, dass wir eine Pfarrerin haben. Es wächst und gedeiht doch alles. Dann wird auf einmal der schwule Pfarrer akzeptiert, weil er so ein gutes Händchen hat in der Gemeinde, weil er seelsorgerlich so stark ist und weil die Schwachen sich ihm anvertrauen. Und die Gemeinde wächst doch, es geht ihr doch gut. Schnell ist der Kompromiss da wenn man alles an dem Ergebnis aufhängt. Die Gemeinde, das wahre Schlachtfest in diesen Tagen sind die Abweichungen im Kleinen, die das Ganze ins Wanken bringen. Wir haben damit zu kämpfen. Und in unserem Text, in der Frage nach Belsazar, da stellt sich ja nun diese Frage auch eindeutig. Da haben wir einen Menschen, der hat etwas von Gott erfahren. Das ist ein Mensch, der den Nebukadnezar gesehen hat, der wusste, wie er sich bekehrt, der irgendwo eine Vorstellung, ein Bild hatte von Gott. Und die Frage ist, wie lang soll unser Gott denn nun Langmut haben mit diesen Menschen? Wie lang soll er geduldig sein mit diesen Menschen? Jetzt hier stoppen und das als ersten Anklagepunkt gegen Belsazar erheben und sagen, obwohl Belsazar all dies gesehen hatte und erkannt hatte, war ihm seine Macht lieber als das, was sein Vater oder Großvater tat, nämlich sein Leben aufgeben vor Gott und Gott als den Herrscher anzuerkennen. An diesem Punkt, wo er seine eigene Macht und seine eigene Herrschaft vorzog, da war Belsazar schuldig. Und in ihrem Leben von Selbstzucht bestimmt sind. Und wenn sie der Wahrheit ungehorsam werden, dass dann am Ende Zorn und Grimm Gottes zu erwarten ist. Und wir können gerne einmal aus dem Römerbrief, aus dem 2. Kapitel, die Verse 5 bis 12 lesen. Wer mitlesen mag, kann dies gerne tun. Dort haben wir nämlich auch erfahren wir auch von den Menschen, die von Selbstzucht bestimmt sind, die der Wahrheit nicht gehorchten. Und was erwartet sie denn an dieser Stelle? Aus Römer 2, die Verse 5 bis 12. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen, und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Belsazar war kein Jude. Er kannte den Bund Gottes nur vom Hörensagen. Er war allerdings von klein auf immer und immer wieder von Gott in seinen Wegen gekreuzt worden. Als Mitglied der Königsfamilie kannte er auch Daniel, die Auslegung des Daniel, seine Prophezeiungen und auch die Prophezeiungen, die für Nebukadnezar galten. Und Punkt 2 der Anklage ist sicher hier, Belsazar hat die Wahrheit und die Wirkung gesehen, wenn Gott handelt. An diesem Punkt war Belsazar ebenso schuldig. Ebenso verleugnete er selbst die geringste Autorität Gottes, als er seine Kelche und seinen Tempelschatz für ein Saufgelage missbrauchte. Und Punkt 3 der Anklage ist sicher, dass Belsazar Missbrauch beging an den heiligen Dingen. Auch das lastet gegen ihn. Und schnell zu Punkt 4. Eines glaubte Belsazar auch nicht. Er glaubte nicht, dass die Rettung von Gott kommt, sondern er glaubte, dass die Rettung von ihm selbst kommt. Er feierte und erlebte und er hielt sich selbst für den Größten. Und dann versuchte er noch etwas, das vielleicht am Rande untergeht oder das vielleicht auch nicht so 100% rauskommt, aber als er dann diese Offenbarung bekommt, die wir in Kapitel 5 erleben, wo dieser Geisterfinger in die Hand einritzt, diese vier Worte, da versucht er, den Ausleger zu überhäufen und alles irgendwo wieder gut zu machen, wenn ihm nur dieses Wort ausgelegt wird. Das ist so eine Art Bestechung oder so eine Art Wiedergutmachung oder so ein Stück von dem, das man erkennt. Denn Belsazar ist betroffen, als er sieht, was da passiert. Er bebt am ganzen Körper. Wir müssen uns das einmal vorstellen, wenn hinter mir hier irgendwo ein Finger in die Wand etwas ritzen würde. Und unser Putz heute hier, der ist ziemlich leicht abzukratzen. Aber wenn man so ein Mauersteinwerk nimmt und ein Finger würde hier etwas reinkratzen, ich weiß nicht, ob wir auch nicht auch anfangen würden zu schreien. Ob wir nicht auch in völliger Verwirrung dasitzen würden und nicht wüssten, was wir damit anfangen sollten. Die Reaktion desjenigen Menschen, der auf sich selbst und auf sein Gottesreich vertraut, sein eigenes Reich, das er selbst als Gott vorn ansteht, ist: Ich gebe dir aus meinem Reichtum. Ich gebe dir, was ich habe. Ich gebe dir, was ich haben kann, geben kann. Und auch dieser Punkt lastet gegen Belsazar. Es ist sicher, dass er an dieser Stelle nicht verstanden hat, um was es hier geht. Ich vermute, dass er sogar wusste, was jetzt auf ihn zukommt und dass er trotzdem es nicht auf Gott bezog. Daniel hat das später getan. Und dann kommt noch etwas dazu. Ist uns aufgefallen in diesem Text, dass Belsazar alle Wahrsager und Sterndeuter und Chaldea rief? Ist uns das aufgefallen? Aber einen nicht. Ganz offensichtlich hat er von Beginn an den Besten, den er hatte, zu Hause gelassen. Daniel wurde nicht gerufen. Und das wusste er, das wusste seine Mutter, das war bekannt, denn jeder wusste, was mit Nebukadnezar passiert war. Dass Daniel Träume auslegen konnte, das war bekannt. Aber die erste Reaktion war, wenn es irgendwie geht, ohne diesen Menschen, der schon wieder alles auf Gott beziehen würde, der schon wieder sich selbst hinten anstellen würde, wenn es ohne diesen Menschen geht, wenn es mit den käuflichen Wahrsagern geht, dann wähle ich Belsazar lieber diesen Weg. Und er wählte ihn. Erst dann, später, kam Daniel und legte diese Schrift aus. Und das ist der letzte Punkt der Anklage. Belsazar verachtete, dass die Rettung von Gott kommt. Soweit zu der Anklageschrift gegen Belsazar. Was uns nicht beantwortet wird in diesem Text, ist eine Frage. Warum hat Gott Nebukadnezar zu einer Bekehrung geführt, aber Belsazar nicht? Kein Vers sagt uns warum. Aber es ist offen und es ist bekannt, dass Gott allein das zu verantworten hat. Immer wieder ärgern sich Menschen daran, dass nicht alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und dann übergewichten sie das Warum und stellen alle anderen Fragen dahinter. Als Menschen, die wir auf Gott vertrauen, stellt sich diese Frage so nicht. Und wenn, dann ist sie nicht entscheidend. Entscheidend ist eher, dass Gott keinen Fehler macht. Und dass wir dadurch endlich Freiheit bekommen, das Evangelium recht zu verkünden. Dadurch, dass wir wissen, dass hier alles an Gott liegt, und ich werde das in der Folge nochmal weiter ausführen, bekommen wir an vielen Dingen Freiheit. Wir dürfen sanft sein. Wir dürfen direkt sein. Wir dürfen klar und bestimmt sein. Wir müssen keine Angst haben, dass unser Wort, dass das, was wir verkündigen, irgendjemanden abschrecken wird, den Gott zum Leben erwählt hat. Wir dürfen aber auch sicher sein, dass wir mit aller Kraft, die wir aufwenden, uns den Menschen noch nicht einmal annähern, die nichts von Gott wissen wollen. Wir haben Freiheit darin, klar und bestimmt zu sein. Und ich nehme die Antwort auf die dritte Frage einmal hinweg an der Stelle. Daniel kam erst ziemlich spät in diesem Kapitel auf die Bühne und am Anfang war er sogar recht inaktiv. Wir dürfen sogar darauf vertrauen, dass wir an der Stelle, wo Gott uns hinstellt, wir inaktiv sein dürfen, bis er uns in die richtige Aufgabe stellt. Nur das kann uns wirklich ruhig machen in der Evangelisation. Gott verantwortet, wer gerettet werden soll und wer nicht. Es liegt nicht an uns. Es liegt nicht an der Methode. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass hier nichts an der Methode liegt. Es liegt nicht an der Intelligenz und Kraft des Menschen, dem wir eine Bekehrung wünschen. Es liegt auch nicht an der Intelligenz und Kraft des Menschen, der das Evangelium verkündet. Es liegt nicht an der Stellung und nicht an der Art, in der die Geschäfte geführt werden. Und es liegt auch nicht an Daniel. Daniel ist und bleibt ein Kellner, der einen Auftrag ausführt und das zu dem Herrschenden trägt, was Gott ihm aufträgt. Er ist und bleibt ein Werkzeug in den Händen Gottes. Er vertraut auch nicht auf seine Intelligenz. Er vertraut auch nicht auf Belohnung, auf Sicherheit, die ihm der König anbieten kann, sondern auf Gott allein. Nur eines ist dabei wichtig: Wir dürfen nie die Botschaft selbst verfälschen. Wir dürfen nie zum schlechten Boten werden, denn dann verfälschen wir Gott selbst. Wenn wir Reiterboten im Mittelalter wären und eine Nachricht verfälschen würden, dann würde unser Kopf rollen. Wenn wir etwas Falsches von dem König zu den Menschen tragen würden, dann wären wir spätestens danach kopflose Menschen. Für mich gibt es viele Beispiele dafür, dass Menschen Reiterboten die Nachricht verfälschten und damit untergingen. Wir sollten dies nicht tun. An Shakespeare. Ich habe mir jetzt gerade wieder eine Vorlesung von Shakespeares Königsdramen im Auto angehört. Das Erschreckendste für mich ist, dass am Ende immer alle kopflos rumrennen. Irgendwie sind bei Shakespeare alle tot. Und diese Reiterboten, die die Nachrichten überbringen, die haben auch eine ganz besondere Rolle. Denn sie treten immer kurz in Erscheinung, sagen irgendwas Falsches und dann schlägt man ihnen den Kopf ab. Das geht kurz und hart. Und das ist mir in diesem Zusammenhang wie ein Bild vor Augen kleben geblieben. Damals wurde nicht lang rumgeredet. Es ging schnell, dann der Kopf war ab. Und er war wirklich ab. Das ist keine Geschichte, sondern es war wirklich früher oft so. Und wenn wir den Auftrag haben, eine Nachricht von A nach B zu überbringen, dann sollten wir auch nur die Nachricht überbringen und nicht noch etwas dazu tun, nichts hinwegnehmen und auch nichts anders machen. Wir müssen das Evangelium so verkündigen, wie wir es geoffenbart bekommen haben. Wir müssen es verkündigen den Menschen, die gerettet werden und die nicht gerettet werden, ganz egal. Jeder, der hier in unsere Gemeinde kommt oder der uns um ein Zeugnis fragt, irgendwo in unserem Leben, der sollte das Evangelium hören. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch Jesus Christus. So lesen wir es in Johannes 14,6. Und wir wissen, dass es tatsächlich niemand anders gibt, der uns den Weg zu Gott freimacht, als allein Jesus Christus. Und schnell zur zweiten Frage. Ich habe die zweite Frage gestellt. Was sollen wir nun von Gott denken? Ist Gott hier zu hart? Ist er zu schnell vorgegangen? Wir haben die Anklageschrift gegen Belsazar gehört. Wir wissen, Gott hat eine gewisse Zeit lang Geduld, aber dann sagt er vorbei, aus mit dem Leben des Belsazar und dann geht es recht schnell. Belsazar hat gute Lehrstunden gehabt. Er hat sich dann immer wieder erwiesen als Mensch, der gegen Gott vorgegangen ist, und doch hat Gott immer wieder Geduld mit ihm gehabt. Er war langmütig. Er hat lange gewartet, er hat ihn herrschen lassen. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben, mit Menschen in seiner Nähe zu reden, mit Daniel, mit den Freunden, die in seinem Stab lebten. Er hat ihm ein Zeugnis gegeben in seiner Mutter, die ihm von den Geschichten mit Nebukadnezar erzählte. Gott hat wahrlich Geduld gehabt mit Belsazar. Aufgreifen später. Aber vielleicht ganz zum Abschluss nochmal, was mit Daniel nun war. Warum war Daniel hier an dieser Stelle so treu in seinem Dienst? Wir lernen Daniel ja kennen als treuen Diener Gottes. Und er hat hier doch nichts getan. Ist es nicht gut zu erfahren davon, dass hier Gott etwas vorbereitet hat, einen Plan durchgeführt hat, ohne dass Daniel diesen aktiv vorantreiben musste? Ist das nicht auch die Hoffnung, die wir haben dürfen, wenn wir für Menschen beten, wenn wir uns Gedanken machen um Menschen, wo wir denken, es wäre schön, wenn sie zum Glauben kommen? Dass Gott aktiv ist, wenn wir räumlich weg sind, wenn wir gedanklich weg sind, wenn wir geistlich weg sind und nichts tun? Ist es nicht beruhigend und für uns eine gute Zuversicht, dass wir wissen, dass Gott souverän über diese Welt herrscht, auch wenn wir nichts dafür tun? Jeder versteht schnell, wenn er krank im Bett liegt, dass die Welt sich weiterdreht. Das ist leicht zu verstehen. Alles geht weiter. Und wer Eltern hat, die einem was zu essen bringen, oder Freunde, Bekannte, Männer, Kinder, die dies tun, versteht, dass für einen gesorgt wird, auch wenn man krank ist, auch wenn man schwach ist. Und manchmal lustigerweise oder gar nicht lustigerweise haben wir Probleme damit zu verstehen, dass Gott aktiv ist, während wir im Bett liegen. Manchmal stellt sich diese Frage für uns und wir rätseln darüber, was Gott eigentlich tut in unserem Leben. Und wir haben so das Gefühl, wenn wir nicht aktiv und wach und stark sind, na, dann kann er ja nichts tun. Der arme Gott. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Gott ist aktiv und er vollendet seine Pläne, auch wenn wir nicht aktiv sind. Und Daniel hier hat nicht künstlich versucht, diesen Plan zu verändern. Nehmen wir nur als einen Beleg dazu mal diesen Vers aus Epheser 2, Vers 10. Vielleicht bekannt, ein Vers, der sich lohnt, auswendig gelernt zu werden, mit den zwei Versen davor auch. Das ist vielleicht einer der ersten Lernverse, die man in seinem Leben lernen sollte. Aber nehmen wir nur den Vers 10. Dort heißt es, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Und jetzt kommt es. Die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Genau das ist damit gesagt. Gott bereitet die Wege vor. Auch hier für den Daniel. Ja, er hat den Weg vorbereitet. Und Daniel ist darin gewandert. Gewandelt, geschritten, gelaufen. Er hat am Anfang nichts getan. Und dann, als er gerufen wurde, geht er hin und alles stellt er unter das, was er von Gott geoffenbart bekommen hat. Ja, Daniel war hier treu. Für die Ausführung seiner Auslegung und seines Planes vorbereitet. Und wir wissen, dass Daniel hier ohne Turbo gearbeitet hat. Und trotzdem, am Ende bleibt für mich immer noch eine Frage offen. Warum hat denn Gott nun den Nebukadnezar zum Leben erwählt und den Belsazar untergehen lassen in dieser Härte? Liebe Geschwister, vielleicht habt ihr schon einmal den Begriff der doppelten Prädestination gehört. Ein Begriff, der oft missbraucht und verdreht wird. Aber damit ist gemeint, dass Gott die einen Menschen zum Leben im Himmel erwählt und die anderen in ihrer Verdammnis belässt und damit in der Gottesferne. Sie landen dann am Ende ihres Lebens in der Hölle. Oft ist daraus eine falsche Version und eine falsche Aussage gemacht worden. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass Gott die Menschen vor Grundlegung der Welt erwählt. Das lesen wir im Epheserbrief in Kapitel 1, in Versen 3 und 4. Das waren in meinem Leben vielleicht die entscheidendsten Verse über die Frage der Erwählung. Als ich diese Verse das erste Mal gelesen habe und keiner konnte mir wirklich erklären, was dahinter steckt, habe ich mich auf eine lange Reise begeben, diese Frage ergründen zu wollen. Dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das beantwortet den einen Teil. Das beantwortet die Frage danach, was mit Nebukadnezar passierte. Nebukadnezar war von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt worden. Er wurde für heilig und tadellos vor ihm befunden. Er wurde in seine Nähe gezogen. Belsatzar selbst war aber von Beginn an in seinem Leben in der Gottesferne. Und nehmen wir einfach mal die Fragen 5 und 6 des Heidelberger Katechismus. Wenn wir den Heidelberger Katechismus von Beginn lesen, dann kommen wir sehr schnell auf diese sehr wichtige Frage oder diese wichtigen Fragen. Frage 5 heißt, das kannst du das Gesetz vollkömmlich halten? Die Antwort ist nein. Und jetzt kommt es, denn ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Stimmt das auch für Belsatzar? War er von Natur aus geneigt, Gott und seinen Nächsten zu hassen? Ja. Es stimmt für alle Menschen und es stimmt auch für ihn. Hat denn Gott den Menschen also böse und verkehrt erschaffen? Das ist ja die logische Frage. Ist nicht Gott selbst, wenn er der Herrscher über diese Welt ist, dann auch derjenige, der den Menschen zum Bösen gemacht hat, der ihn verkehrt gemacht hat? Und die Antwort ist wieder nein. Sondern Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, auf dass er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne und von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebte, ihn zu loben und zu preisen. Es ist nicht Gott derjenige, der den Menschen böse gemacht hat und zur Sünde verführt hat. Nein, er hat den Menschen gut geschaffen. Und dadurch, dass Adam sündigte, dadurch ist die Sünde in die Welt gekommen und sie ist geblieben auf den Menschen. Alle Menschen von Beginn ihres Lebens sind dazu geneigt, gegen Gott zu handeln. Gott und seinen Nächsten zu handeln, sind genau diese zwei Dinge, die wir auch in dem Gesetz gelesen haben. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Ja, und das ist die Dramatik unseres Lebens. In uns drin, da gibt es nichts, das diesen Gott lieben kann. Und da gibt es auch nichts, das von sich aus den Nächsten lieben kann. Außen an der Hülle, da sehen wir schon ein paar gute Taten. Wir sehen, wie die Menschen gut sind zu anderen Menschen. Ja, aber innen drin, von Natur aus, dadurch, dass wir Menschen sind, von Natur aus, da neigen wir dazu, Gott zu hassen. Und das war der Zustand, in dem Belsatzar war und verharrte, und Gott führte ihn nicht aus diesem Zustand heraus. Das ist hart und das ist traurig. Und wer auch immer den Belsatzar mochte in dieser Zeit, er wird vielleicht getrauert haben um ihn und vielleicht gab es Menschen, die für ihn gebetet haben und letzten Endes enttäuscht waren darüber. Und dennoch ist es so, dass Belsatzar von Beginn seines Lebens, von Natur aus, ein gegen Gott eingestellter Mensch war. Und das ist der zweite Teil dieser Antwort. Der erste Teil ist, Nebukadnezar war einer, den Gott erwählte. Belsatzar war einer, den Gott dort beließ, wo er war, in der Gottesferne, in der Sünde. Er hat ihn nicht zu sich gezogen. Er hat ihn nicht seinem Sohn Jesus Christus als Geschenk gemacht und ihm diesen Leib einverleibt. Kindes hat Gott aber viel Langmut an Belsatzar erwiesen, sein Leben lang ihn immer wieder darauf hingewiesen. Und für mich ist der stärkste Ausdruck, den ich in der Bibel kenne, das Ganze zu verstehen, warum Gott die Dinge so und so regelt, in den Sprüchen zu erkennen. Nehmen wir aus Sprüche 16, den Vers 4, dort heißt es, lesen Sie das mal mit, es ist ein sehr, sehr guter und weitreichender Vers, der uns viele, viele Fragen beantworten kann. Im Buch der Sprüche, Kapitel 16, dort den Vers 4. Aussagen. Alles zu seinem Zweck gemacht. So auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Wir haben die Frage schon beantwortet, dass Gott den Menschen nicht zur Sünde macht. Ich glaube, wir brauchen über diese Frage nicht mehr zu reden. Es ist eindeutig, dass das nicht gemeint sein kann, sondern dass der Herr alle die Dinge, die wir sehen, die um uns herum sind, zu seinem Zweck gemacht hat. Der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist Gott. Alle Dinge laufen bei ihm zusammen, sie kommen von ihm aus und sie sind auf ihn hingemacht. Und auch die Gottlosen. Ich glaube, Belsatzar ist ein gutes Beispiel für Menschen, die in ihrem Leben in der Gottesferne leben und dazu bestimmt sind. Er ist zu leicht für den Himmel. Gott ist lange barmherzig, aber letzten Endes ist es notwendig, das Gericht an ihm zu vollstrecken. Menschenwerk konnte den Weg Gottes nicht beeinflussen. Weder Daniel noch Belsatzar konnten das Urteil verändern. Und dennoch steht Belsatzar in der vollen Verantwortung vor Gott. Er ist zwar zum Leben in der Gottesferne bestimmt, aber das entbindet ihn nicht davor, vor Gott gerecht zu sein. Nehmen wir einmal die Lehre der Souveränität Gottes für gegeben. Nehmen wir ebenso die Lehre der doppelten Prädestination für gegeben. Und auch die Lehre, wie wir evangelisieren, als reine Auftragserfüllung für gegeben. Dann bleibt immer noch die Wucht des Gesetzes, die gegen den Menschen argumentiert. Und wir haben in Römer 2 gelesen, die Menschen, die unter Gesetz sind, die werden durch das Gesetz verurteilt. Und die Menschen, die ohne Gesetz leben, werden ohne Gesetz verurteilt. Auch wenn es in dieser Predigt etwas zu kurz kommt und vielleicht verkürzt argumentiert wirkt. Sicher ein Thema, an dem man viele Stunden und Tage und Wochen verbringen kann. Es gilt grundsätzlich immer beides. Einerseits die Prädestination, die Erwählung und andererseits die Verantwortung vor Gott. Kein Mensch kommt aus der Verantwortung vor Gott. Durch die Erwählung, durch die Frage der Erwählung wird nichts verändert. Durch die Erkenntnis dieser Frage wird nichts verändert, sondern nur untermauert. Wir tragen die Botschaft zu den Erwählten und zu den Nichterwählten. Wer dann gerettet wird, liegt bei Gott. Es ist nicht unsere Schuld, wenn einer nicht zum Glauben kommt. Und was für uns bleibt und für alle, die wir das hören, wir alle stehen in der Verantwortung vor Gott, zu jeder Zeit und immer. Amen.